Herzlich willkommen zum Frauengeflüster Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauengeflüster Podcast. Mein Name ist Helga Engels. Ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Darmgesundheit und traditionelle chinesische Medizin. Heute haben wir ein spannendes Thema über den Zusammenhang zwischen Trauma, Erschöpfung, Burnout. Und dazu habe ich die liebe Delia eingeladen. Delia Schreiber ist Psychologin. Delia, stell dich doch bitte selber kurz vor.
Ja, hallo Helga, danke schön. Ja, mein Name ist Delia Schreiber. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin, führe in der Nähe von Zürich eine eigene Praxis und mein Schwerpunkt ist das Trauma, das durch emotionalen Missbrauch und psychische Gewalt gesetzt wird.
Und Delias Daten und Delias Plattform findest du nachher unten in den Shownotes verlinkt. Delia, wir haben kurz schon drüber gesprochen und die Frage, die ich jetzt als allererstes habe und die vielleicht auch unsere Zuhörer brennend interessiert, war das Trauma zuerst oder ist vielleicht eine Dysbalance im Darmmikrobiom die Ursache auch für ein Trauma?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich denke, da ist die Frage, wie definieren wir Trauma? Ich habe eine sehr einfache Definition von Trauma und zwar wird an Trauma gesetzt, wenn wir ein Erlebnis haben, durchgehen müssen, das mit einer subjektiv erlebten hohen Bedrohung und mit großer Hilflosigkeit einhergeht. Das wird vom Hirn nicht richtig verarbeitet und geht nicht über ins episodische Gedächtnis. Es kann aber auch, wie sich das Trauma dann äußert, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, das kann natürlich auch wie ähnliche Symptome haben, zum Beispiel von einer gewissen Depression, von einer gedrückten Stimmung, von sich nicht richtig zeigen können, nicht richtig auftreten können. Das ist dann was anderes. Das kann wirklich direkt auch, denke ich, von einem geschädigten Darmmikrobiom kommen. Das Trauma ist immer zuerst, wenn es dann wirklich ein Trauma ist.
Ja, ja, wunderbar. Aber könnte es vielleicht auch, wenn ein Kind geboren wird, dann hat es ja schon von der Geburt her, kommt es mit einem Mikrobiom, mit einer Mikroflora der Mutter in Kontakt. Und wenn diese Mikrobiomflora schon nicht in Ordnung ist bei der Mutter, dann kann das Mikrobiom im Kind sich auch nicht, anfangs nicht regelrecht entwickeln. Und wie schätzt du die Tendenz denn ein? Also lass uns einfach mal philosophieren, ob es dann sein kann, dass das Kind ja letztendlich auch da schon diese Resilienz nicht so entwickelt hat, wie ein Kind, was mit einer guten Mikrobiomflora ausgestattet worden ist.
Das müsstest du sagen, Helga. Ja. Mein Bereich ist das Trauma. Was ich weiß, ist, dass im Hirn, also quasi Traumaprogramme, ererbt werden können.
Ah ja.
Das ist durchaus möglich. Wie das im Darm aussieht, da bin ich nicht die Spezialistin, das weiß ich nicht.
Ja, 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 verstehe. Aber ich wollte diesen Zusammenhang gerade mal darstellen. Und weil in meinem Verständnis ist es halt auch möglich, dass eben Kinder, die eben nicht so gut ausgestattet worden sind mit einer Darmflora, dass die halt vielleicht tatsächlich anfälliger sind für diese Traumen. Also das war so die Kurve, die ich da bekommen wollte. Aber ich verstehe durchaus, dass du sagst, dass da was angeboren ist. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
Also das ist die epigenetische Schiene von der Vererbung wo wir einfach wissen, das ist ja nicht, also blaue Augen, die kannst du nicht auf on und auf off stellen. Aber der Ausdruck von bestimmten Genen, wenn zum Beispiel Programme vererbt werden, das musst du dir vorstellen, ein Mensch oder auch ein Tier, wir kommen ja evolutionsbiologisch, kommen wir aus dem Tierreich, das sind wir uns ja wahrscheinlich einig.
Ja.
Und das ist die natürliche Selektion. Das ist eigentlich das, was Darwin schon angetönt hat. Wenn der Organismus etwas Überlebenswichtiges entdeckt, wird dazu ein kleines Programm geschrieben und das geht ins Genom über. Und das ist bei uns Menschen immer noch genau gleich und das wird vererbt. Ein Trauma ist letzten Endes eine Schutzfunktion. Das heißt, ich erlebe etwas und das ist ganz furchtbar und ganz schlimm. Und mein Organismus denkt jetzt, er hätte da eine Bewältigungsstrategie gefunden und denkt, oh, das ist eine gute Bewältigungsstrategie. Vielleicht ist es einfach nur Vermeidung oder ein Angstprogramm. Und schreibt dazu ein kleines Programm, packt das ins Genom, das wird weitervererbt, damit die Nachfahren wissen, das ist gefährlich, da muss ich mich davon fernhalten, zum Beispiel. Und diese Programme, die sind aber nicht einfach, die muss man nicht einfach so akzeptieren, die kann man tatsächlich auf on und auf off schalten. Und ich denke, das, was du da wenn wir da beim Darmmikrobiom sind, bei der Darmgesundheit sind. Darm hat ja ganz viel zu tun, auch mit unseren Neurotransmittern und damit mit unserer Resilienz.
Ja, genau.
Ich denke, dass da mit Sicherheit auch positive oder eben auch negative Wechselwirkungen zwischen Trauma, zwischen ererbtem Trauma und zwischen der Darmgesundheit bestehen können.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich habe eben einfach ein bisschen vorausgegriffen schon, weil ich einfach da, weil ich das so spannend finde, diese Zusammenhänge einfach. Welche Tendenzen haben denn Menschen, die mit Traum kommen? Also gibt es Tendenzen, welche Merkmale Personen haben, die mit Traumen kommen? Also wenn jetzt jemand zu dir in die Praxis kommt, kannst du da schon so eine Tendenz sehen, der ist anfälliger für Traumen vielleicht, so in diese Richtung.
Also ich schaue ja eigentlich nicht nach der Anfälligkeit von Traumata, sondern ich schaue, ist da schon ein Trauma vorhanden? Und also mein Ansatz ist die Augenhöhe, das heißt, ich frage, ich gehe einfach hin und sage, glaubst du, dass du durch irgendwelche Ereignisse in deinem Leben traumatisiert worden bist? Und wenn meine Klientin oder mein Klient mir sagt, ja, es ist das und das und das passiert und ich sehe zum Beispiel schon die Tränen fließen, dann weiß ich, natürlich ist da ein Trauma vorhanden. Was aber sehr spannend ist, was ich so im Verlauf der Jahre jetzt bald Jahrzehnte schon beobachte bei traumatisierten Menschen, ist ein bestimmtes Auftreten. Und zwar, vielleicht können wir da mal sagen, was fehlt.
Ja.
Und zwar, es gibt ja zwei verschiedene Traumata. Ja. Es gibt das High-Impact-Trauma, wenn zum Beispiel jemand, sagen wir mal, unter eine Lawine kommt, ein schwerer Autounfall passiert oder Knallauffall einen geliebten Menschen verliert. Das ist das eine Trauma. So, das Trauma, das gesetzt wird durch ein großes Ereignis. Aber es gibt noch dieses serielle Trauma, dieses sequentielle Trauma, dieses steter Tropfen höhlt den Stein Trauma, wie das zum Beispiel durch emotionalen Missbrauch geschieht. Ich arbeite vor allen Dingen mit diesen Traumata. Und da sehe ich einfach immer wieder, dass wenn diese Menschen zu mir kommen, dass es da an einem gewissen Standing fehlt, so wie man im englischen Sprachraum sagt. Diese Selbstbehauptungskraft, der Ausdruck der Selbstbehauptungskraft. Es gibt doch diese Menschen, die treten auf und die sind einfach ganz klar, aufrecht, präsent im Hier und Jetzt.
Ja.
Und man hat so das Gefühl, an denen komme ich nicht vorbei. Die kann ich auch nicht so leicht, die fallen nicht gleich beim ersten Windstoß um. Und wenn jemand die angreift, dann geben die auch selbstbewusst zurück. Und das ist genau das, was ich beobachte, was bei vielen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen traumatisierten Menschen fehlt. Diese Selbstbehauptungskraft, einfach dieses so selbstbewusst präsent sein.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also wir kennen das in der TCM ja auch. Da gibt es halt auch diese Young-Plus-Typen, so nennt man sie. Die kommen in den Raum rein und sind sehr, wie du sagst, sehr präsent. Ne? Also die haben eine Aura, die brauchen gar nicht viel sagen. Und dann gibt's
aber ich spreche von, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, also ich spreche von so einer natürlichen Selbstbehauptungskraft. Genau. Ja? Also nicht dieses
ja, ich weiß, was du meinst.
Großgetrommel, gell?
Nein.
Genau.
Genau. Also die TCM unterscheidet da definitiv auch. Also es ist nicht das aufgesetzte, genau. So, ich komme rein und ich bin wer und jetzt schaut alle. Nein, es ist eine ganz natürliche Präsenz, die der Körper natürlich schon mitbringt. Und es gibt natürlich auch diese Young-Menschen, die eher halt introvertiert und für sich sind. Also das kann man vielleicht damit auch so ein bisschen vergleichen. Also es gibt ja nun mal diese Typen auch. Das ist halt diese Vielfalt, die wir haben. Aber es ist sehr interessant, dass du sagst, dass diese Menschen tatsächlich eher die sind, die eben nicht diese Präsenz haben.
Ja. Also ja, und ich denke, also ich möchte noch mal differenzieren, ja. Also es gibt ja auch sehr introvertierte Menschen, die eine sehr gute Selbstbehauptungskraft haben. Also es geht mir wirklich rein, das ist so das, was ich beobachte, es geht mir rein um diese Selbstbehauptungskraft.
Okay. Ja, interessant, also wirklich interessant. Und da sind wir ja auch schon Richtung Darmmikrobiom unterwegs, genau. Weil wir ja beide festgestellt haben, dass das Darmmikrobiom da möglicherweise tatsächlich eine große Rolle spielen kann. Und natürlich haben wir das nicht ausprobiert und es basiert jetzt auch sehr viel auf Theorie, aber alleine diese Gedankengänge finde ich einfach toll, das mal so ein bisschen offen zu legen, was da vielleicht zusammenspielen kann. Und zwar gibt es ja das sogenannte Bauchhirn. Und das Bauchhirn besteht eben aus unserer Darmflora, also unserem Mikrobiom, wie es ja auch heißt. Und da gibt es ja eine große Diversität von Mikroorganismen drin, ob sie jetzt aerob oder anaerob sind. Es gibt auch Pilze, auch die dürfen anwesend sein. Es ist nicht so, dass keine Pilze im Darm sein dürfen. Es darf alles sein, es muss nur ausgewogen sein. Und der Einfluss, den das Bauchhirn auf unser Gehirn hat, der ist immens groß. Also als ich das gelernt habe, ich besuche dazu gerade wirklich ziemlich viele Seminare. Und wenn man überlegt, also vom Gehirn zum Bauch, zur Bauchregion, ist der Informationsfluss circa 20%. Andersrum, vom Darm zum Gehirn hoch, sind es ungefähr 80%. Wenn man sich das mal bewusst macht, das finde ich einfach so, wo ich sage, wow, also das flasht mich jedes Mal und das hängt halt unter anderem damit zusammen, dass viele Hormone im Darm auch von Bakterien produziert werden. Und unter anderem ist es das Hormon Serotonin. Da kannst du sicherlich auch noch mehr zu sagen aus deiner Sicht.
Ja, das Serotonin, das ist ja ein Neurotransmitter. Und das weiß man tatsächlich, der wird zum Großteil, man ist früher, noch vor ein paar Jahren davon ausgegangen, dass das Serotonin vor allen Dingen im Hirn gebildet wird. Darum gibt es ja bei Depressionen auch die Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, die dann diese Depression auch ausheilen sollen oder zumindest die Symptome lindern sollen. Jetzt hat man aber rausgekriegt, dass der Großteil des Serotonins tatsächlich im Darm gebildet wird. Und dieses Serotonin ist tatsächlich das, wovon wir wissen, das ist ohne das Serotonin ist diese natürliche Selbstbehauptungskraft nicht da. Also unsere Neurotransmitter, unsere Hormone beeinflussen ja auf unglaublich starke Art und Weise unsere Gesundheit, unser Verhalten, unser Wohlbefinden, unsere Psyche, unsere Emotionalität und die Selbstbehauptung, dieses, das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Ich bin ganz klar hier und jetzt präsent. Das wäre das Serotonin. Und dieses Serotonin, das ist natürlich, jetzt kommen wir auf das Trauma zurück, was eigentlich das Trauma mit dem Organismus macht, was eben auch damit, sagen wir, drum, ich sage immer, psychische Gewalt ist Körperverletzung.
Ja.
Weil letzten Endes, wenn wir durch emotionalen Missbrauch und psychische Gewalt traumatisiert werden, dann heißt das, dass unser Hirn und damit unser Organismus in einen Dauerstress gerät. Der Hauptübeltäter ist das Cortisol, das von der Nebennierenrinde ausgeschüttet wird. Das ist ein Stresshormon und das ist eigentlich ein Zellschutzhormon. Nur wenn das aufgrund dieses Traumastresses permanent ausgeschüttet wird, dann fängt das an, den Körper anzugreifen, Zellen anzugreifen. Und man weiß eben auch, dass dieses Cortisol, wenn da ständig zu viel Cortisol da ist, dass das auch zum Beispiel die Darmschleimhaut angreift und damit erstens Mikronährstoffe aus der Nahrung nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Das weiß man schon lange, das haben wir sogar schon im Studium gelernt und das ist lange, lange, lange her.
Ja.
Und zweitens weiß man, dass dann natürlich mit einem angegriffenen Darm auch zum Beispiel das Serotonin eben nicht in genügender Menge gebildet und in den Organismus geschickt werden kann.
Ja, also das Cortisol den Darm auch letztendlich ja träge macht, weil was ist Cortisol? Cortisol ist ja eigentlich ein Hormon, das zum Angriff oder zur Flucht eben übergehen soll. Und dann bedeutet das für das Verdauungssystem übersetzt, du bleibst jetzt in Ruhe, also du brauchst jetzt hier gar nichts verdauen, weil da habe ich jetzt gar keine Zeit zu. Und wenn man natürlich auch unterschwellig immer in so einem Stressmodus ist, dann ist auch das Verdauungssystem letztendlich unterschwellig immer in so einem, naja, eigentlich brauche ich jetzt gar nicht richtig arbeiten hier, weil das, was jetzt oben ankommt, das wird jetzt nur grob hier verarbeitet und geht direkt wieder raus. Ne? Dadurch kommen halt oft auch diese Stühle, also Durchfall, auch Verstopfung zählt auch dazu. Also es läuft einfach nicht rund. Und was eben auch passiert dadurch ist, dass eben Nährstoffe nicht aufgenommen werden können. Und da machen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen rund, um nochmal zu dieser Erschöpfung zu kommen. Weil wenn Nährstoffe nicht richtig über den Darm aufgenommen werden können, dann macht das auf Dauer was mit uns. Und zwar werden wir müde, weil wir einfach keine Energie bekommen. Wir bekommen die Energie nicht über die Nahrung. Wir können dann sogar Mikronährstoffe einnehmen, aber auch selbst die können nicht wirklich aufgenommen werden, weil dazu brauchen wir wieder eine gut aufgebaute Darmschleimhaut. Im Gegenteil, ein kaputter Darm, da kann ein sogenanntes Leaky Gut entstehen und das haben auch sehr, sehr, sehr viele Menschen tatsächlich. Sie merken es natürlich erstmal nicht, aber wodurch merkt man das? Zum Beispiel durch Allergien, durch Nahrungsunverträglichkeiten. Und da können eben Stoffe in die Blutbahn gelangen, die da nicht hingehören. Und da könnten wir jetzt noch lange drüber reden. Das geht dann über die Leber. Die Leber hat zu viel zu tun und da kommt die Müdigkeit wieder her. Ne? Das ist so ein riesen Kreislauf, der da losgetreten wird. Einfach in Anführungszeichen durch möglicherweise ein Trauma, was gar nicht mal so bewusst, finde ich, immer da sein muss. Es ist ja nicht so, dass man sagt, so, da war der Riesenunfall oder da war die Vergewaltigung. Das sind sicherlich ganz schlimme Sachen, aber es geht halt wirklich mehr um diese kleinen Traumen, die uns gar nicht bewusst sind.
Es geht natürlich, es geht sicher auch um die großen Traumata. Aber diese kleinen Traumen, dieser steht der Tropfen höhlt den Stein, ist halt ganz gemein, weil das genauso zu einem komplexen posttraumatischen Belastungsstörung führen kann, wie so ein einzelnes High-Impact-Trauma. Das muss man sich bewusst sein. Und dieses, die Müdigkeit, die du da ansprichst, ich nenne das die Traumaerschöpfung. Ich sage das meinen Klienten immer oder wenn ich in den Gruppen arbeite, dass ich ihnen sage, das macht euch bewusst, wenn ihr anfangt, am Trauma zu arbeiten, wenn wir anfangen, das Trauma zu integrieren, und das ist möglich, das ist ja das Schöne, dann zeigt sich diese ganze Müdigkeit, die wahrscheinlich da ist, die zeigt sich dann plötzlich in voller Blüte.
Ja, genau, genau. Also ich denke auch, dass da, es wird erstmal schlimmer, so ist es ja oft in der Naturheilkunde auch, bevor es dann wirklich auch richtig hochgeht wieder in die Normalität. Ne? Also das ist halt einfach so, um das wieder bewusst zu machen. Also wenn man natürlich erstmal den Cortisolspiegel runternimmt, dann merkt man ja erstmal die Erschöpfung, die eigentlich dahinter steht.
Ja, genau.
Darum geht es im Grunde genommen. Ja, und wenn natürlich keine Schleimhaut richtig da ist, dann fehlt natürlich auch die Besiedlung, die richtige balancierte Besiedlung von den Mikroorganismen, und unter anderem eben auch ganz wichtig ist das E. coli. Und das E. coli wiederum ist für die Hauptproduktion des Serotonins zuständig. Und das würde ich jetzt hier tatsächlich nochmal sagen. Einfach um diesen Zusammenhang da nochmal ganz klar zu machen. Also und da finde ich, ist auch unser beider Ansatz, darüber haben wir uns gefunden. Serotonin wird benötigt, unter anderem, um eben präsent zu sein und das Trauma eben, damit das Trauma, also du löst das Trauma auf, aber damit der Mensch eben nachher wieder in seine volle Kraft kommen kann, sehe ich den Zusammenhang eben auch da, dass man den Darm wirklich mit ins Boot holt und schaut, wie ist denn da die Situation, um da eben auch die Möglichkeit, Glückshormone oder eben der Präsenzhormone, wie du es so nett sagst, eben auch zu gewährleisten.
Ganz genau.
Und du hast eben schon gesagt, ein Trauma ist heilbar. Wie gehst du denn an Traumen ran?
Da geht es ja um die, also um es nochmal noch ganz einfach zu sagen, ein Trauma ist eigentlich eine Hirnaktivität, die sollte aus dem Hippocampus, das ist unser Arbeitsspeicher im Hirn, die hängt da wie fest, ganz einfach ausgedrückt. Und Traumatherapie heißt eigentlich, dass wir dem Hirn dieses Ereignis, das zu dieser Hirnaktivität immer wieder on-off im Hippocampus führt, dass wir das dem Hirn nochmal auf, sagen wir mal, sozialverträgliche Art und Weise nochmal darbieten, dass das Hirn sagt, ach so, okay, ist unangenehm, ist ja gar nicht so schlimm. Kann ich ja, das kann ich, also gefühlt nicht so schlimm. Natürlich waren die Ereignisse schlimm. Aber in diesem Moment gefühlt ist es jetzt gar nicht so schlimm. Das ist eben dann diese Technik, wie wir das machen. Und jetzt kann das Hirn diese Ereignisse ins episodische Gedächtnis überführen. Und wir merken immer, ist etwas schon im episodischen Gedächtnis oder hängt es immer noch im Hippocampus fest, wenn wir schauen, was passiert mit unseren Emotionen, wenn wir uns in diese Situation hineindenken. Wenn da die Emotionen wieder hochkochen, wenn da wieder Angst kommt, wenn da Trauer kommt, und das ist oft so eine kalte Trauer, keine warme begleitende Trauer, sondern so eine kalte Trauer, die dann kommt, oder wenn da wieder Wut kommt oder eine Erstarrung, Angst, was auch immer, dann wissen wir, okay, das sitzt noch im Hippocampus drin. Das muss ins episodische Gedächtnis eigentlich noch überführt worden. Wenn wir an das Ereignis denken und sagen, ja, war schlimm, war übel, gehört zu meinem Leben, ist so. Aber da kochen die Emotionen nicht mehr hoch. Dann wissen wir, jetzt ist es gut verankert im episodischen Gedächtnis. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn es um Traumata geht, da brauchen wir gar keine Listen und da brauchen wir keine validierten Tests und so weiter und so fort, sondern es ist logisch, oder? Es ist biologisch, es ist psychologisch, was da eigentlich passiert. Und wir können da eigentlich mit ganz einfachen Selbstbefragetechniken kommen wir dahinter, bin ich traumatisiert oder nicht.
Ja, aber dein Therapieansatz ist ja auch noch, du sagst ja immer so schön, dass man halt auch den Körper mit ins Boot nehmen muss.
Unbedingt.
Nicht nur als Gesprächstherapie macht, sondern genau.
Und das ist etwas, also erstens, oder wenn man Traumatherapie macht, sollte man einen Traumatherapeuten suchen, der erstens anerkennt, dass auch so diese kleinen sequentiellen Traumata, steht der Tropfen höhlt den Stein, zum Beispiel emotionalen Missbrauch, dass auch das ein schweres Trauma setzen kann. Und der zweitens nicht nur redet, weil mit Reden integrieren wir kein Trauma. Reden ist toll, oder? Reden ist, das Gespräch heißt Verständnis erfahren, heißt Bewusstwerdungsprozesse machen, heißt begreifen, was mir da eigentlich passiert ist. Aber damit lösen wir kein Trauma. Damit gehen wir nicht in den Hippocampus. Wir können das Trauma aktivieren im Hippocampus damit. Aber um es ins episodische Gedächtnis zu überführen, braucht es zwingend den Körper. Und das ist mein Ansatz. Ich arbeite mit, ich bin ja ursprünglich, während dem Studium war mir langweilig, da habe ich noch eine Atemtherapie-Ausbildung nebenher gemacht. Und ich habe eigentlich, ich beziehe den Körper immer mit ein, prinzipiell in Therapien. Und wir arbeiten, wenn ich traumaintegrativ arbeite, arbeite ich mit ganz vielen auch körpertherapeutischen Interventionen, die aber meine Klienten dann auch lernen, weil mein Ziel ist, dass sie es später zu Hause selbst anwenden können. Dass wenn etwas auftaucht, dass sie Experten sind für ihr Hirn und für ihren eigenen Organismus und nicht immer abhängig sind dann weiterhin von Therapeuten, sondern sie sagen, okay, ich sehe, dass wieder Traumaaktivität ist, kein Drama, gut, weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann eigentlich selber dieses Trauma in diese Integration hineingehen können.
Ja, sehr schön. Also ich finde den Ansatz sehr, sehr schön, eben, dass du eben Hilfe zur Selbsthilfe leistest. Und ja, und wie bekommen wir jetzt den Patienten aus unserer Sicht wieder in seine Kraft und Lebensfreude? Also deine Methode hast du gerade vorgestellt. Aus meiner Sicht würde ich ganz klar sagen, also das Darmmikrobiom anschauen, das kann man einfach per Stuhlprobe, da schickt man einfach eine Stuhlprobe ein und dann kann man halt verschiedene Parameter sich angucken, eben wie ist die Darmflora oder wie ist die Schleimhaut aufgebaut und was gibt es sonst noch für Symptome, also zum Beispiel das Gallensäurenverlustsyndrom, das wird leider auch immer noch sehr wenig angesehen. Ich höre das immer von meinen Patienten, dass sie das noch nie gehört haben, wenn sie von einem Arzt kommen. Und das kann halt eben auch zu massivsten Schleimhautreizungen und so weiter führen. Und natürlich schaut man sich dann auch die Nebennieren an und die Nebennierenrinden, da wo eben das Cortisol produziert wird. Da schaut man dann, ob der Cortisolspiegel vielleicht recht hoch ist über den Tag. Also dann kann man ein Tagesprofil machen und dann sieht man genau, in welchem Zustand der Körper ist, über längere Zeit auch schon. Ist das Cortisol über den Tag verteilt sehr hoch, dann weiß man, da ist gerade ein aktiver, erregter Zustand. Ist das Cortisol aber schon sehr weit unten über den Tag verteilt. Morgens ist immer die höchste Spitze, aber wenn es dann sehr schnell abfällt, das ist ja letztendlich die Energie für den Tag, dann weiß man, auch da ist schon lange eine chronische Geschichte im Hintergrund. Und dann lohnt es sich noch mehr dahin zu schauen, weil dann muss wirklich auch Energieaufbauarbeit geleistet werden. Und dann, wenn Traumen vorliegen, macht es natürlich Sinn, erstmal das Trauma zu lösen. Und dann geht man an den Körper und an den Energieaufbau wieder ran.
Ja, und es sind noch zwei Dinge, die mir noch eingefallen sind. Die zum Beispiel, du hast vorhin den Leaky Gut angesprochen, also eigentlich den rinnenden Darm, den perforierten Darm, gell?
Genau.
Und der kann auch zu neuropathischen Schmerzen führen. Und das ist, wenn man da dann zum Feldwald- und Wiesengastroenterologen geht, ist es leider so, dass die meisten sagen, Leaky Gut gibt es nicht.
Ja.
Wir wissen aber sehr genau, dass es den tatsächlich gibt. Das ist einfach noch nicht an den Kongressen, in der Weiterbildung, im Studium angekommen. Und was auch dazu kommt, was ich auch unglaublich wichtig finde, ich habe da neulich eine Umfrage dazu gemacht bei meiner Community auf YouTube und auf meiner Selbsthilfeseite, Hilfe zur Selbsthilfeseite. Habt ihr nach einem Trauma, nach traumatischen Erlebnissen massiv zu- oder abgenommen, obwohl ihr nicht eure Ernährung nicht verändert habt? Und das ist hochgradig spannend, dass ich sehr viele Zuschriften da gekriegt habe, gerade von Frauen, die gesagt haben, ich habe massiv zugenommen und ich konnte Sport machen, ich konnte mich vernünftig ernähren, wie ich wollte. Ich habe ganz massiv zugenommen. Und das hat ganz klar auch mit dem Cortisol, das greift ja auch, wenn da nicht mehr diese schönen Auf und Ab, die sogenannten zirkadianen Rhythmen sind, wie das ausgeschüttet wird, wird es ausgeschüttet, dann geht es wieder runter, dann wird es wieder ausgeschüttet. Das passiert mehrfach am Tag beim Cortisol. Wenn sich das so auf einem hohen Niveau einpendelt, diese Cortisolausschüttung, dann wissen wir eben auch, dass da zum Beispiel der ganze Insulinspiegel, die Insulinresistenz, also das, was dann zum Diabetes führt, auch massiv beeinträchtigt wird und dass wir dadurch auch durch diese erhöhten Cortisolausschüttung viel mehr Fett einlagern.
Ja.
Es geht direkt in die Fettzellen rein.
Ja, ja.
Und das sind also ganz viele Zusammenhänge, die da wirklich, also darum denke ich, diese Zusammenhänge Darm und Trauma sind unglaublich wichtig. Also wenn ich mit Traumatisierten arbeite, empfehle ich meistens, wenn ich höre, da sind auch noch körperliche Anzeichen vorhanden, spätestens dann, ich sage, bitte schaut euch das an, geht irgendwo zu einem Darmspezialisten oder geht ins TCM, also traditionelle chinesische Medizin. Die wissen auch eigentlich sehr gut, wie man damit umgehen kann. Ich finde das ein ganz wichtiger Zusammenhang, wenn man wirklich ernsthaft nicht nur das Trauma an sich integrieren will, sondern ganzheitlich den Organismus heilen will.
Richtig, richtig. Also genau das war ja, warum wir zwei uns dann doch irgendwie gefunden haben. Ja. Ich habe dich über YouTube gefunden und fand das sehr spannend, was du da gemacht hast und habe halt deinen ganzheitlichen Ansatz schon gesehen und dann kamen mir wirklich so die Funken und habe gedacht, boah, das ist so spannend. Also wenn man dann irgendwie so ein Gedächtnissprung, ja, also wir sagen, boah, das, mit dir möchte ich gerne darüber sprechen.
So. Ja, das fand ich jetzt sehr spannend, dass man wirklich mal so zusammen diese Zusammenhänge da mal zu beleuchten oder aufzudröseln.
Ja, also wo du gerade mit dem Insulin, also es geht ja wirklich noch viel weiter, aber unsere Zeit ist jetzt durch. Wir sind schon ein bisschen länger, als wir ursprünglich wollten. Es wird, denke ich, auch sonst zu lang. Deswegen machen wir an dieser Stelle jetzt hier mal das Ganze rund und sagen, wenn ihr wirklich noch Interesse habt, da mehr zuzuhören, ich denke, dass die Delia sicherlich dann nochmal bereit zu wäre. Und dann könnten wir da sicherlich nochmal einen Podcast zu machen. Dann würde man das mit einem anderen Thema. Also schreibt einfach Wünsche, die ihr gerne hören möchtet, vielleicht auch zu diesen Themen. Ihr könnt die Delia sicherlich auch direkt kontaktieren. Ihr findet sie sowieso auf YouTube. Also da ist sie sehr aktiv, macht da ganz tolle Videos, gerade zum Thema Narzissmus. Sollte hier vielleicht auch mal an dieser Stelle noch erwähnt werden. Also emotionaler Missbrauch, dazu gehört auch das Thema Narzissmus. Und also sehr, sehr spannend, kann ich sehr empfehlen. Ist ja gerade sowieso sehr aktuell das Thema, wie ich finde. Und liebe Delia, ich möchte mich bei dir bedanken und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und hoffe, dass es doch ein spannendes Thema war und kontaktiert uns gerne und wir sind sicherlich auch für weitere Informationen offen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis demnächst.
Tschüss und vielen Dank, liebe Helga.